Es gibt da diesen einen Moment aus meiner Kindheit, an den ich mich noch so richtig gut erinnern kann. Muss irgendwann so kurz vor der Einschulung gewesen sein. Und wenn ich jetzt in diese Erinnerung reingehe, da waren da ganz viele Erwachsene um mich herum, total beschäftigt an so metallischen Aufstellern oder sowas, mit flauschigen Frottee-Handtüchern in der Hand. Und nur wenige Schritte weiter war dann dieser Schulranzenaufsteller. Bevor ich mich überhaupt strecken konnte, um an den Ranzen meiner Wahl zu kommen, ich könnte es euch schwören, da tauchte fast aus dem Nichts so eine Hand auf, die mir genau die pinke Tasche runtergegeben hat, die ich unbedingt haben wollte. Fast überall war Personal und zeigte mit super viel Begeisterung und noch mehr Wissen die scheinbar unzähligen Produkte in den ganzen Auslagen. Im Keller Pralinen, in der Feinkostabteilung, dann Kleidung, dann natürlich Spielzeug und ganz oben Töpfe und andere Kochsachen. Ich habe gern Etagenhopping gemacht. Es hat sich nämlich so angefühlt für mich, als würde ich da ja, so eine Reise machen durch alles, was glitzert und glänzt. Damals habe ich gedacht, so ein Kaufhaus, das ist ein magischer Ort. Ein Ort, wo es einfach alles gibt und von allem viel. Heute, wenn ich an dem Karstadt vorbeilaufe, da fühlt sich das nicht besonders magisch an. Ich frage mich nur noch, wer geht da überhaupt noch einkaufen? Und mit dieser Frage bin ich nicht allein. Die Causa Karstadt hat in den vergangenen Jahren so einige Höhen und viel mehr Tiefen mit sich gebracht. Pleite, Aufstieg, Pleite, Aufstieg und jetzt wieder Pleite. Also habe ich angefangen, los zu recherchieren. Und bei dieser Recherche ist mir klar geworden, Karstadt ist schon lange wackelig auf den Beinen. Ein Kartenhaus möglicherweise und würde wahrscheinlich Stoff für so einige Folgen bieten. Wir versuchen es hier aber jetzt erstmal mit einer. Und damit würde ich sagen, herzlich willkommen in dieser Folge von What the Wirtschaft.
Deutschlandfunk Nova. What the Wirtschaft mit Bojan Kim.
Ich bin Bo und wenn ihr uns schon mal gehört habt, dann wisst ihr, normalerweise sitzen wir in diesem Podcast immer zu zweit, wenn wir die kleinen und vor allen Dingen großen Finanzthemen dieser Welt auseinandernehmen. Nur, dass ihr euch nicht wundert, mein Podcast-Partner Gregor für diese Folge, der ist leider kurzfristig erkrankt. Wir fanden beide aber das Thema dieser Folge so spannend, dass wir gesagt haben, wir ziehen das jetzt einfach durch. Und daher bin ich leider heute ohne ihn hier, ausnahmsweise. Aber gute Besserung natürlich, lieber Gregor. Und, ich hab's euch schon gesagt, ich kann's echt selber kaum erwarten, einzutauchen in die Causa Karstadt. Ganz kurzer Disclaimer. Also, wenn ich Karstadt sage, dann meine ich damit Galeria Kaufhof und Karstadt, beides Warenhäuser. Die sind heute offiziell als Galeria Karstadt Kaufhof GmbH bekannt. Die beiden, die sind nämlich 2018 auf Betreiben einer ganz bestimmten Person fusioniert.
Das Kaufhaus ist natürlich immer mein Herzensanliegen gewesen in der eigenen Stadt. So traditionelles Haus mit so viel Geschichte umzubauen, in ein absolutes Highlight.
Das war René Benko, nicht überraschend aus Österreich, den man hier bei einem Interview von vor ein paar Jahren bei der Eröffnung des Schickimicki-Kaufhauses Tirols hört. Mit seiner Signa Holding hat er auch in den letzten Jahren Karstadt und Galeria Kaufhof übernommen. Es gab die große Hoffnung, dass René Benko die Warenhauskette rettet, vielleicht sogar das ganze Konzept Kaufhaus neu etabliert. Doch spätestens jetzt, im Jahr 2024, da gibt es ziemlich laute Vorwürfe, dass es eigentlich immer um was ganz anderes ging.
Weil ich natürlich einige Leute haben, die sich freuen würden, wenn der Unternehmer René Benko scheitert. Aber die werden sehen, dass ich ihnen die Freude nicht machen werde.
Das war der junge Benko aus dem Jahr 2007. Denn statt die Kaufhäuser zu sanieren, hat René Benko möglicherweise die Fundamente der Kaufhausimmobilien in Top-Innenstadtlage genutzt, um als Finanzingenieur durchzustarten. Warum? Naja, um richtig viel Geld aus der Warenhauskette in neue Projekte zu gießen. Und wenn ihr jetzt noch ein bisschen lost seid, keine Sorge. Um diese Geschichte besser zu verstehen, fahren wir mit der Rolltreppe von einer Ebene in die nächste. Ganz wie früher in einem Kaufhaus. Von der Lage um Karstadt und einem kleinen Ausflug ins Archiv hin zu einem Konzept namens Financial Engineering. Und dann ab in die oberste Etage zur Rolle des Investors René Benko und der Signa Holding. Das, meine Freunde, das ist das Haus auf Karstadt. Ich beschreibe euch mal, wo ich bin. Heute, jetzt Jahre später, nach dieser Kindheitserinnerung. Also, große Häuser, riesige Leuchtreklamen um mich herum. Und ganz ehrlich, gefühlt die halbe Stadt drängelt sich an mir vorbei. Ich bin hier auf der Zeil in Frankfurt, einer der größten Einkaufsstraßen Deutschlands. Und vor mir Galeria Kaufhof. Der Karstadt um die Ecke, der musste schon vor ein paar Monaten schließen. Ich stehe vor dem Laden und ganz ehrlich, ja, sieht echt leer aus. Und deshalb frage ich mal so die Menschen in meinem Alter, also 20 bis 30, die ja mit Online-Shopping auch aufgewachsen sind, direkt, Wie kommt so ein Kaufhaus eigentlich bei euch heute an?
Ist meistens teurer als in einzelnen Geschäften so, deswegen gehe ich dann nie einkaufen eigentlich.
Das glaube ich halt auch.
Ich habe das Gefühl, es sind zu viele Sachen. Wenn ich was suche, brauche ich erstmal 2 Jahre, dann laufe ich erstmal durch. Also.
Und ich denke auch immer, dass es in Kaufhäusern teurer ist als in normalen Geschäften oder online. Deswegen.
Da gibt es Rumschramschkram, Sachen, die man vielleicht braucht, aber nicht wirklich braucht. Also dadurch, dass heutzutage alles sowieso in den Onlinehandel quasi kommt, denke ich, in 10 Jahren ist das Ding weg. Sogar in 5, wer weiß.
Gewagte These.
Online, online, online.
Ja, ich glaube, das fasst das ganz gut zusammen. Es ist aber nicht nur mein Gefühl, sondern das zeichnet sich auch in den meisten Umfragen so ab. Es gibt da so eine Umfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft unter Schülern aus dem Jahr 2020. Und die hat ergeben, dass fast 90% von ihnen ganz klar Online-Shopping bevorzugen. Und trotzdem, hier vor mir steht dieser Glaspalast noch. Und ganz ehrlich, ihr kennt es ja auch wahrscheinlich aus jeder anderen großen Stadt in Deutschland. Egal wo, mitten in der Innenstadt thront eine riesige Karstadt-Filiale. Also wir merken, hier ist irgendwie der Wurm drin. Auf der einen Seite leere Kaufhäuser, komplett verändertes Shoppingverhalten. Und das, wenn man ganz ehrlich ist, auch schon ein bisschen länger. Und dennoch gibt es von Karstadt rund 90 Filialen. Wie bei guten Serien und grundsätzlich im Leben, hilft an der Stelle vielleicht ein Was bisher geschah, um zu verstehen, wie wir hier gelandet sind im House of Karstadt. Also ich würde sagen, ab ins prall gefüllte Karstadt-Archiv im Keller.
Die Stadt jubelt wieder.
Die Mitarbeiter des insolventen Karstadt-Mutterkonzerns Arcandor kämpfen um ihre Arbeitsplätze.
Denn jetzt gibt es bei Karstadt wieder Jubelangebote für alle.
Für den symbolischen Preis von 1 Euro geht der Karstadt-Konzern nun komplett an den österreichischen Immobilieninvestor René Benko.
Schöner shoppen in der Stadt bei Karstadt.
Kahlschlag in den Innenstädten. Galeria Karstadt Kaufhof schließt bundesweit weitere 52 Filialen.
Jeden Tag mit neuen Aktionen.
Die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof hat erneut Insolvenz beantragt. Zum 2. Mal innerhalb von 2 Jahren.
Jeden Tag mit tollen Überraschungen.
Das Unternehmen hat zum 3. Mal in 3 Jahren Insolvenz angemeldet. Hintergrund sind die Finanzprobleme des österreichischen Mutterkonzerns Signa von Investor René Benko. Ob die Beschäftigten von Karstadt und Kaufhof ihren Arbeitsplatz behalten können, das ist damit wieder einmal ungewiss.
Benko, Benko, Benko. Da ist er wieder. René Benko und seine Signa Holding, diese Namen, die werden euch hier noch häufiger begegnen in dieser Folge. Ganz kurz gesagt, der österreichische Investor René Benko, der hat sich da so ein ultra komplexes Kartenhaus gebaut. Und dieses Kartenhaus, das ist zusammengefallen. Wumms. Im Januar 2024 hat Karstadt zum 3. Mal in 3 Jahren Insolvenz angemeldet. Und wenn ich von einem Kartenhaus spreche, dann hat dieses Kartenhaus verdammt viele Aspekte. Und das ist jetzt ganz wichtig. Also in dieser Folge, da geht es eben nicht um die politische Dimension. Wir schauen uns in dieser Folge das System Signa an, was durchaus helfen kann, wenn ihr später die politische Dimension noch verstehen wollt. Wir haben da einen Tipp für euch, den wir auch in den Shownotes verlinken. Nämlich die ARD-Doku René Benko, der Zocker und die Politik. Und da geht es um alles, was in der Politik noch so abgeht. Und jetzt ab zurück ins Haus auf Karstadt. Was für ein Ritt. Und dabei haben wir ja den Großteil der Etage noch vor uns. Also, das Geschäftsmodell Kaufhaus stirbt anscheinend. Und ganz ehrlich, das auch schon länger. Aber wenn ein Geschäftsmodell so absolut und völlig glasklar nicht mehr zukunftsfähig ist, warum sollte irgendjemand auf die Idee kommen, dieses wackelige Konstrukt zu übernehmen? Klar, gibt immer Menschen, die totgeglaubte Unternehmen wieder fit für die Zukunft machen wollen oder es sogar schaffen. Dafür muss aber ein unendlicher Strom an Investment dann auch in die Projekte fließen und in diesem Fall halt in Karstadt. Und das sind sie auch, aber der Großteil, der kam nicht von der österreichischen Signa, sondern von deutschen Steuerzahlern in Form von 680 Millionen Euro. Geld, das die deutsche Regierung gezahlt hat, um Karstadt in der Krise zu retten. Zurückgezahlt wurden davon aber nur ein Bruchteil. Und Signa hätte ja sagen können, hey, uns gehören ja einige der Immobilien, in denen Karstadt so seinem Kaufhaussein nachgeht. Ja eh. Wir drücken die Mieten einfach auf das Allernötigste. Es reicht, wenn so die laufenden Kosten gerade knapp gecovert werden. Das Geld, was ihr dann verdient, das sollte im besten Fall ja dazu genutzt werden, um das Geschäft weiter nach vorne zu bringen. Aber, und jetzt kommt mein absoluter What-the-fuck-Moment, es passierte einfach genau das Gegenteil. Signa übernimmt Karstadt komplett inklusive der Immobilien und lässt sich dann von dem eigenen Laden übermäßig hohe Mieten auszahlen. Schätzungen zufolge hat Karstadt so jedes Jahr allein 200 Millionen Euro, ich meine, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, an Miete an Signa überwiesen. In Frankfurt, hier auf der Zeit zum Beispiel, hat die Signa Holding laut Immobilienexperten extrem hohe Mieten deutlich über den ortsüblichen Durchschnittsmieten verlangt. Ein Viertel, teilweise sogar ein Drittel ihres Umsatzes haben bestimmte Karstadt-Filialen und Co. an Signa abdrücken müssen. Jetzt, warum um alles in der Welt sollte man sich denn selber ausnehmen mit diesen hohen Mieten? Ja, genau dem sind wir nachgegangen und auf den Begriff Financial Engineering gestoßen. Es wird Zeit für die nächste Etage. So, ich schaue mich mal um. Welcome to the Financial Engineering Department. Hier bekommen Sie alles, was Sie so für die Finanzierung Ihrer Projekte brauchen. Erstmal, bevor wir jetzt tiefer in die Materie reingehen, möchte ich einmal gesagt haben, Financial Engineering an sich ist absolut nichts Verwerfliches. Ich meine, das kann man sogar studieren. Financial Engineering ist gängige Praxis von Banken, um große Unternehmen bei Investments das Kapital über unterschiedliche Kanäle zusammenzubringen. Die Frage, wie alles im Leben, ist nur, wie Financial Engineering betrieben wird. Mir persönlich hilft so das Bild von so einem Lego-Baukasten, wenn ich an Financial Engineering denke. Da gibt's für alles mögliche Formen, Farben und Größen von Bausteinen. Anleihen, Aktien, Immobilien, verschiedene Gesellschaften. Und so wird eine bestimmte Konstellation von Bausteinen für jede Situation neu gewählt. Und dann geht man mit diesem bunten Lego-Haus zu Investoren und zeigt ihnen, guck mal, wie toll dieses Haus ist.
Diese Idee, das ist eigentlich bestimmte Finanzinstrumente, baue ich zusammen, um ein gewünschtes Ergebnis zu haben.
Ihr hört da Arne Wiedemann, der ist Autor des Werks Financial Engineering und Professor an der Uni Siegen. Mit dem gewünschten Ergebnis, das er da gerade angesprochen hat, meint er eine bestimmte Geldmenge oder eben bestimmtes Investment, das ein Unternehmen erreichen will, um seine Ziele zu finanzieren. Und er ist einer der Menschen, die ziemlich genau wissen, worum es bei Financial Engineering eigentlich geht.
Am Ende geht es ja immer, dass Sie fragen, okay, welche Risiken gehe ich ein und welche Chancen stehen eben auf der anderen Seite gegenüber.
Ja, der Baukasten, über den all die studierten Finanzingenieure da draußen verfügen, der ist echt groß.
Dass Sie beispielsweise Immobilien oder auch Kreditkartenforderungen oder überhaupt allgemein Kredite, die bei einer Bank sind, dass Sie die in ein Wertpapier, darum der Name, verbriefen, packen.
Und bei den Wertpapieren, da hört es nicht auf. Die wieder kann man dann in Tranchen aufteilen, in Risikokategorien einteilen, mit sicheren Anlagen mischen und in einem Paket verkaufen. Eine andere Möglichkeit wäre zum Beispiel, fremdes Kapital zu nutzen, um das Eigenkapital zu hebeln. Also Kredite oder Darlehen aufzunehmen, um so zusätzliches Geld für Investitionen zu haben. Für mich ist zu diesem Gespräch fast schon eine Kunst, den Überblick über diese ganzen Einzelteile im Lego-Finanzbaukasten zu behalten. Es ist halt eine Wissenschaft für sich.
Genauso wie ein Ingenieur bestimmte Techniken braucht, von der Statik, um Haus zu bauen, ist dieses Financial Engineering eigentlich Standard überall.
Ja, Statik, die hat Karstadt auch bitter nötig. Solange das Unternehmen sein schönes Lego-Haus immer neuen Investoren zeigt und die dem Unternehmen ihr Vertrauen schenken, geht das auch alles gut. Besonders wenn das Haus eben auch hält, was es verspricht. Bis zu einem gewissen Punkt erscheint es sogar noch sinnvoll, Financial Engineering zu betreiben. Nur irgendwann kann es eben shady werden. Dann nämlich, wenn eben nicht mehr eingehalten wird, was versprochen wird. Wenn es mehr ums Ausnutzen und Blenden geht, auch zum Nachteil der beteiligten Geldgeber. Und das bringt uns wieder zurück zu unserem House of Karstadt. Zurück zur Rolltreppe, Next Stop, René Benko und die Signa Holding. Und hier kommen wir jetzt auf der obersten Ebene in unserem House of Karstadt an. Karstadt selbst und seine Investoren. Und jetzt die große Frage, um die es eigentlich schon die ganze Zeit geht. Hat René Benko mit seiner Signa Holding sich ordentlich im Financial Engineering Department, wo wir ja gerade herkommen, bedient? Der Vorwurf, der steht durchaus im Raum.
Immobilien waren auf jeden Fall das, was ihn prioritär interessiert hat. Aus dem Bereich kommt er auch.
Das ist Professor Leonard Dobusch von der Uni Innsbruck. Seit Jahren beschäftigt er sich mit Benko und Signa und er kennt nicht nur die Querverbindungen zwischen der Holding und Karstadt, sondern auch viele Hintergründe. Und was ich ihn direkt mal gefragt habe, war, wollte Benko wirklich die Warenhäuser retten, so wie es viele gehofft haben, und auf einen grünen Zweig bringen? Oder ging es von Anfang an darum, Karstadt als Trittbrett für ganz andere Dinge zu nutzen?
Meine These ist auch, er hätte nichts dagegen gehabt, ja, wenn diese Warenhäuser wieder florieren beginnen und wenn zumindest die meisten von denen überleben, solange sie diese hohen Mieten zahlen können. Es war aber, glaube ich, von Anfang an einkalkuliert, dass das sich wahrscheinlich nicht ausgeht.
Also als Immobilienmogul hat Benko mit Sicherheit das Potenzial dieser riesigen Karstadt-Immobilien, meist in Top-Lage Innenstadt, erkannt. Und das alles andere als florierende Geschäftsmodell, das war erstmal zweitrangig. Denn die Immobilien, die waren der Hebel, was auch die extrem hohen Mieten von bis zu einem Drittel der Gesamteinnahmen erklärt.
Dann geht man halt zu einer Bank und sagt, ja schaut, der Gutachter hat bestätigt, dieses Gebäude erwirtschaftet so und so viel Rückflüsse an Mieten, damit kann ich quasi Kredite in einer bestimmten Höhe bedienen.
Wenn das mal nicht extrem ausgeklügeltes Financial Engineering ist, vom eigenen Unternehmen überdurchschnittliche Mieten zu verlangen, um die eigenen Immobilien wiederum aufzuwerten, um dann an neues Geld für neue Investitionen zu kommen. Okay, falls das jetzt alles ein bisschen kompliziert klang, keine Sorge, Prof. Dobusch hat es mir auch nochmal erklärt.
Wenn jetzt diese Rückflüsse steigen, weil die Mieten steigen, dann kann ich damit eben einen höheren Kredit finanzieren. Und das heißt, man kann mit dieser selben Immobilie einen höheren Kredit besichern, bekommt also Geld und das kann man dann wieder nehmen, um weitere Immobilien zu kaufen.
Und ich frage mich die ganze Zeit während unseres Gesprächs, wofür hat dieser Ingenieursfuchs Benko eigentlich überhaupt so viel Geld gebraucht? Ja, sicher ist, Signa war an riesigen Immobilienprojekten beteiligt. Ganz Deutschland. Der Elbtower in Hamburg oder das Maint-Hochhaus direkt am Berlin-Alexanderplatz oder auch mal einfach so ein ganzes Stadtquartier in München City. Das Immobilienrad, das musste sich weiterdrehen.
Also man muss mal sagen, dass ja Benko über 10 Jahre ja, immer noch enorme Profite in seinen Immobiliengesellschaften ausgeschüttet hat. Also selbst zu einem Zeitpunkt, wo die Warenhaussparte bereits insolvent war, hat man in der Immobiliengesellschaft immer noch hunderte Millionen Euro an Dividenden beschlossen und teilweise auch noch ausgeschüttet.
Der Bau von diesem Kartenhaus reiht sich also ein in ein viel größeres Kartenhaus, aka Signa Holding. Wahrscheinlich war Karstadt eine der stabilisierenden Streben. Die Mietgewinne haben als Sicherheit für neue Finanzierungen gedient. Und laut Dobusch ging dieses ganze Signa-System auch echt lang gut.
Das hat sehr lange sehr gut funktioniert. Und mit sehr gut meine ich, viele der Investoren haben auch sehr viel verdient. Und das war auch der Grund, warum sie alle so lange dabei geblieben sind, ja?
Sowas kann eben auch echt lang gut funktionieren. Wahrscheinlich hätte dieses Kartenhaus weiter bestehen können, paar Jahre lang. Es hat sich aber was geändert, nämlich die Windstärkeverhältnisse rund ums House of Karstadt. Es kam Gegenwind, der das House of Karstadt zum Wackeln und letztendlich zum Einfallen gebracht hat. Lange waren die Zinsen extrem günstig. Benko konnte sich immer wieder neues Geld günstig leihen, Immobilien kaufen, aufwerten, dadurch neue Kredite bekommen und fleißig an seinem Kartenhaus bauen. Dann kam der Krieg in der Ukraine, damit die Inflation und natürlich noch viele andere Folgen. Was die Wirtschaft aber besonders getroffen hat, das waren die steigenden Zinsen. Und allerspätestens da war klar, jetzt bricht alles zusammen.
Es war ja gar nicht versteckt. Ja? Also ich habe mir 2020 die Bilanzen aus 2019 angesehen und da konnte man schon sehen, dass hier eigentlich, was man an Mieten reinkommt, nicht mehr ausreicht, um die Zinszahlungen zu bedienen. Trotzdem hat man noch Gewinne ausgeschüttet, weil man über Verkäufe irgendwelche Erlöse erzielt hat, die dann ausschüttungsfähig waren.
So, und damit sind wir jetzt ganz weit oben angekommen, auf der Dachterrasse auf unserer Reise durchs House of Karstadt. Dass das House of Karstadt unter der Signa zusammenbricht, das war eine Frage der Zeit. Denn die Ingenieurskunst hinter dem Ganzen, die hatte einfach keinen soliden Boden. Keine Plomben, die das Ding irgendwie hätten zusammenhalten können. So ein Kartenhaus, das kann halt nur begrenzt auf dem Windstand halten, bis es in sich zusammenfällt. Ja. Leute, wir haben jetzt einen ziemlich langen Etagenmarathon hinter uns. Das war, ganz ehrlich, krass viel. Deshalb wird es jetzt Zeit für das Fazit dieser Folge. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, René Benko ging es wohl nie um die Rettung der Warenhäuser, der Wiederbelebung der Innenstädte durch Karstadt. Wir können natürlich nicht in seinen Kopf schauen, aber da sagen Taten wohl mehr als alles andere. Es ging darum, Geld zusammenzubekommen für seine Visionen, seine Projekte, seine immer größeren Bauten. Die Karstadt-Karten wurden Bauteile des noch viel größeren Signa Kartenhauses. Karstadt, das war ein Glanzpunkt, ideal, um Investoren und Banken zu blenden. Die Premiumlage der Karstadt-Immobilien, das war echt ein schöner Joker, wenn die Holding Geld brauchte, über das sie eigentlich nicht verfügte. Und wenn ich Holding sage, dann steht am Ende des Tages auch René Benko hinter dieser Holding. Financial Engineering war dabei nur ein Werkzeug. Eigentlich soll Financial Engineering beim Finanzieren von Projekten helfen. Zum Problem wird's aber dann, wenn das Finanzpuzzle nicht mehr Mittel zum Zweck, sondern Selbstzweck wird. Und so intransparent und in sich verworren ist, dass es wie so ein Kartenhaus in sich zusammenfällt, falls der Wind ein bisschen härter von draußen mal drauf pustet. Und genau das, das ist im Falle Karstadt passiert. Karstadt konnte sich einfach gar nicht mehr retten. Diese starren und hohen Mieten, die Signa jeden Monat von vielen Filialen verlangte, die waren so ein enges Korsett, dass Aufatmen einfach gar nicht mehr möglich war. Dazu kamen dann auch noch die hohen Zinsen, die die Signa Holding nicht mehr bezahlen konnte, was sich dann natürlich auch auf Karstadt ausgewirkt hat. Die Geschichte rund um Galeria Karstadt Kaufhof, ich sage hier nochmal den vollständigen Namen, ist noch nicht zu Ende. Die Suche nach einem oder mehreren neuen Investoren für die Kaufhauskette, die ist im vollen Gange. Und bis zum 8. März können Interessenten unverbindliche Angebote abgeben. Und das ist jetzt der Punkt, der mir persönlich einfach super wichtig ist und der nicht in den Hintergrund rücken sollte. Karstadt, das ist nicht nur eine Kette, das ist nicht nur ein kaputtes Geschäftsmodell oder so ein Abenteuerspielplatz für Finanzjongleure. Karstadt ist für rund 15.000 Beschäftigte ihr Einkommen und ihr Arbeitsplatz. Und für diese Menschen bedeutet jede einzelne Schließung, dass sie möglicherweise nicht wissen, wie sie im nächsten Monat über die Runden kommen. Für die bedeutet jede weitere Insolvenz, dass sie Existenzängste durchstehen müssen. Und daran sollten wir uns immer erinnern. Hinter diesen großen Zahlen stehen Menschen. Was für eine Reise, würde ich sagen. Das war's erstmal heute von mir bei What the Wirtschaft. Überall zu hören, wo es Podcasts gibt. Und natürlich in der Deutschlandfunk-Audiothek-App. Bei Nachfragen, Themenideen und natürlich auch Kritik und Lob meldet euch gern unter whatthewirtschaft@deutschlandfunknova.de. Und an dieser Stelle habe ich noch einen Podcast-Tipp für alle, die sagen, ich will mehr Wirtschaft. Crashkurs von unseren Kolleginnen und Kollegen vom Deutschlandfunk. Auch die machen einen ganz tollen Wirtschaftspodcast. Der hört sich aber ein bisschen anders an als bei uns, wo wir immer zuerst auf unseren Alltag schauen, darauf, wo uns Wirtschaft ganz konkret selbst betrifft. Da schaut Crashkurs auf die Wirtschaftsfragen von heute und fragt, wie wurden solche Krisen eigentlich früher gelöst? Oder wie Winston Churchill gesagt hat, never let a good crisis go to waste. Und das passt ja immer noch. Krisen, ja, die gibt's ehrlicherweise gerade wirklich genug, nur neu sind sie nicht immer. Deswegen werden im Podcast Fragen geklärt wie, wann wird Wohnen endlich wieder billiger? Müssen wir wirklich 5 Tage die Woche arbeiten? Oder ist es eigentlich gut, wenn die Wirtschaft wächst? Hier trifft Wirtschaft auf Geschichte. Findet ihr auch in der Deutschlandfunk-Audiothek-App und überall, wo es sonst Podcasts zu hören gibt. Und damit sage ich ciao und Bussi Baba.
Deutschlandfunk Nova. What the Wirtschaft. Jeden zweiten Donnerstag neu auf deutschlandfunknova.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Nova.